Ich bitte dich, öffne unser Herz für dein Wort, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Und ja, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, seit meiner Kindheit begegnen mir immer wieder mal Aussagen etwa in diese Richtung. Ja, Martin Luther war super, cooler Typ, wurde jetzt am Wochenende mal gesagt. Er hat viel bewirkt, aber er war nicht konsequent genug. Er ist gut gestartet, doch dann hat er irgendwann mal die Handbremse gezogen, ist stehen geblieben, hat die verurteilt, die konsequent weitergegangen sind, und wurde dadurch zum Reaktionär oder wenigstens zu einem inkonsequenten Zauderer. Die Reformation wurde nicht zum Ziel gebracht. Beispiel 1, meine Schulzeit, Fach Geschichte. Martin Luther und die frühbürgerliche Revolution. Vielleicht erinnern sich manche noch. Ja, war schon gut, aber dann, als Thomas Münzer den Bauernkrieg losgetreten hat, da hätte Luther mitziehen müssen. Doch so wurde er zum reaktionären Fürstenknecht. So wurde es mir in den frühen 70er Jahren in der DDR-Schule vermittelt. Der eigentliche, wirkliche Reformator, das war Thomas Münzer. Das änderte sich erst, diese Haltung, als Erich Honecker im Vorfeld von Luthers 500. Geburtstag 1983 offenbar erkannte, dass mit Luther-Jubiläum viel Devisen zu holen sind und internationale Anerkennung. Über Nacht wurde auf einer hochoffiziellen Konferenz festgestellt, dass Luther super war, also das Wort super fiel da nicht, aber, und dann durfte in der DDR nichts Schlechtes mehr über Martin Luther gesagt werden. Das war auch für Genossen zum Teil eine schwierige Umstellung. Beispiel 2, ganz andere Richtung immer, ne? Beispiel 2. Es war während meines Studiums an der Predigerschule Paulinum. Wenn es Sonntagabend aus der Heimat wieder an den Studienort ging, waren wir in der Regel 6 Theologiestudenten, die in dem völlig überfüllten Abendzug von Karl-Marx-Stadt nach Berlin-Schöneweide fuhren. 4 davon, darunter auch ich, studierten an der evangelischen Predigerschule Paulinum. 2 waren vom theologischen Seminar Buckow vom Bund evangelischer Freikirchen, unter dessen Dach damals in der DDR-Zeit verschiedene Freikirchen eintreten mussten. Unsere beiden rechneten sich zu den Elim-Gemeinden. Wir hielten uns gegenseitig Plätze frei und führten auf der Fahrt angeregte, kontroverse und freundschaftliche Diskussionen. Ich glaube, dass viele Mitreisende notgedrungen daran Anteil nahmen. Und da kam auch mal das Gespräch auf die Taufe. Einer der Buckower sagte, Martin Luther hat unheimlich viel bewegt, wir alle gründen uns auf die Reformation, aber er ist an einem Punkt unerklärlicherweise stehen geblieben. Er hätte die Taufe von Kindern abschaffen müssen. Dieser Student meinte, Luther hätte es wieder besseres biblisches Wissen nur deshalb nicht gemacht, um die Volkskirche nicht aus den Angeln zu heben. Diese Diskussion ist mir so hängen geblieben, dass ich später meine Examensarbeit, immerhin 80 Schreibmaschinen geschriebene Seiten, zu diesem Thema gemacht habe, das Taufverständnis der Baptisten und Lutheraner im Vergleich. Beispiel 3. Nach der Wende im Sommer 1991 waren wir mit einer Jungscharüstzeit, 25 Jungs, in einem Gemeindehaus im Grünen, sehr schön und sehr preiswert, nur dass die Anreise auch Geld kostet, haben wir vergessen, einer evangelisch reformierten Gemeinde in Nordwestdeutschland, nähe der holländischen Grenze. Dort sind die Reformierten, also der Zweig, der aus der Reformation von Calvin und Zwingli kommt, sehr stark vertreten und gehören auch mit zur evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Die Gemeinde war sehr gastfreundlich und interessiert. Viele hatten zu diesem Zeitpunkt noch keinen lebenden Ossi gesehen. Wir nahmen dann natürlich selbstverständlich auch am Gottesdienst in der Stadtkirche Oelsen teil und da fiel uns einiges auf. Die Kirche sah von innen eher aus wie ein Sitzungssaal oder Kultursaal. Kein Altar, kein Schmuck, kein Kruzifix, keine Bilder. Ich weiß gar nicht, ob die eine Orgel hatten. Aber auf jeden Fall keine Gesangbücher, aber auf jedem Platz war eine Bibel. Ist ja auch gut. Trotz alledem fanden wir es etwas kahl und bedauerten die Reformierten. Am Abend war dann eine Begegnung mit einer Jugendgruppe. Da sprachen wir unter den Mitarbeitern auch über die unterschiedlichen Kirchenräume. Doch die Reaktion der dortigen Mitarbeiter, die war recht selbstbewusst. Tja, wir sind halt konsequenter als ihr. Das heißt, Luther und die Tradition der Lutheraner sind nicht konsequent genug gewesen. Luther hätte neben den Reliquien und Winkelaltären auch bitteschön sämtliche Bilder, Schmuck, Kruzifixe, Orgeln aus der Kirche entfernen sollen, denn du sollst dir kein Bildnis machen und außerdem lenkt das vom Eigentlichen ab. Beispiel 4, ich habe nur 5. Beispiel 4, die Abschlussstudienfahrt bei unserem Studium ging nach Prag. Durch eine persönliche Bekanntschaft gab es da unter anderem eine Gesprächsrunde in einer kleinen Gemeinde der Unitarier. Nicht Arianer, auf dem Flyer steht das falsch, das war was anderes. Und das ist ein kleiner Zweig der Christenheit, geht ebenfalls auf die Reformationszeit zurück, welcher allerdings die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes, ablehnt. Der bekannteste Vertreter ist wohl der Arzt Michael Servetus, der 1553 in Genf unter dem Reformator Johannes Calvin hingerichtet wurde. Es gibt noch einen Fußballclub, Servet Genf, der möglicherweise auf diesen Namen auch zurückgeht. Auch diese Unitarier in Prag meinten, die Reformation wäre nicht weit genug gegangen. Die Trinitätslehre wäre doch erst von Konzilien festgestellt und nicht gut genug in der Bibel belegt. Beispiel 5. Auch das kommt immer wieder mal, auch wenn mir da jetzt keine ganz konkrete Begebenheit dazu einfällt. Die Aussage, mit Martin Luther begann die Neuzeit, sozusagen das Zeitalter des Individuums, des selbstständigen Denkens. Die logische Folge in seinem Sinn ist es doch weitergeht, die Aufklärung, die historische Bibelkritik, bis letztlich in der Endkonsequenz der neuzeitliche Atheismus. Luther selbst war zwar noch zu sehr im Mittelalter verhaftet, hat sich nicht getraut, sozusagen weiterzugehen, aber er hat ja die Tür geöffnet. Und dann hat er aber die bekämpft, die liberaler dachten, gerade im Gefolge der Humanisten. Erasmus von Rotterdam war der bekannteste. So gab es zum Beispiel in Zwickau den Prediger Ekramus. Er war übrigens zeitgleich mit Thomas Münzer dort. Dieser lehrte, der Heilige Geist wirkte nur zu der Apostelzeiten. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr, weil unser menschlicher Verstand ausreicht. Diese Gedanken, die wirken ja noch nach, letztlich bis zum Atheismus, der Ablehnung Gottes, der heute allgegenwärtig ist. Ja, ich habe jetzt 5 solcher Beispiele genannt. In der geistlich hoch aufgeladenen Reformationszeit kamen sie besonders zum Ausbruch und wirken bis heute nach. Ich könnte jetzt noch 10 weitere Richtungen bringen, aber das lasse ich jetzt. Luther hätte weitergehen sollen, konsequenter. Aber bitte, in welche Richtung? Er wird sozusagen von allen Seiten gezogen. Ich behaupte, er ist genau an der richtigen Stelle stehen geblieben und nicht weitergegangen, aber nicht zuerst aus eigenem Belieben oder taktischen Erwägungen, sondern weil er an Gottes Wort gebunden war. Und nicht zu vergessen, er stand nicht allein. Vielleicht reden wir zu viel immer nur von Luther. Theologisch der ja gründlichere Denker war eigentlich Philipp Melanchthon, da er sein intensiver Mitstreiter war. Zu nennen ist aber auch noch Bugenhagen, Spalatin und viele andere mehr. Die Reformatoren mussten sich hart auseinandersetzen, eben nicht nur mit dem Papst und seinem Gefolge, sondern eben zunehmend innerhalb der reformatorischen Bewegung. Wird es zu einer heillosen Zersplitterung kommen oder kann unter den reformatorisch Gesinnten ein gutes Maß an Einheit gewahrt bleiben? Luthers Maßstab war das Wort der Bibel. Sola Scriptura, Solus Christus. Von daher verstehe ich den Satz aus dem 2. Johannesbrief, da ist mir sehr wichtig geworden, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Ja, man kann auch über das Ziel hinausschießen, in der Meinung voranzugehen auf dem Weg des Herrn. Andreas Karlstadt in Wittenberg, während Luther auf der Wartburg war, und Thomas Münzer in Zwickau und Thüringen waren lange der Meinung, im Sinne Luthers und der Reformatoren zu handeln mit Bildersturm und Aufruf zur Gewalt. Sie meinten voranzugehen, aber sie gingen zu weit und blieben nicht in der Lehre Christi. Luther musste die reformatorische Botschaft in viele Richtungen verteidigen. Er war nun allerdings auch kein Kind leiser diplomatischer Worte. Es war eine bewegte Zeit. Man kann, wenn man will, jede Menge schauerlicher Zitate von ihm finden, aber auch von fast allen, die in dieser Zeit geschrieben und verkündigt haben. Und doch hat Luther ganz klar gesagt, man lasse die Geister aufeinander platzen, aber die Faust haltet still. Er hat jede Art von Religionskrieg abgelehnt, übrigens auch gegen die Muslime. Aber natürlich war er dafür, dass die Obrigkeit die Ordnung aufrechterhält und Aufruhr bekämpft. Dazu gehörte auch die öffentliche Lästerung. An dieser Stelle gibt es natürlich manchmal Gratwanderungen. Kommen wir nochmal zu einigen Gruppen zurück, mit denen sich Luther und die Wittenberger Reformatoren auseinandersetzten. Erstens die Bauernkrieger. Thomas Müntzer war anfangs ein glühender Anhänger Luthers. Später wurde er zu seinem erbitterten Gegenspieler. Münzers Radikalisierung begann schon in Zwickau. Mir wird jetzt erst deutlich, welche wichtige Rolle in der Reformationszeit die Stadt Zwickau spielte. Und dort eben in der Auseinandersetzung mit Ekramus, der die Wirkung des Heiligen Geistes völlig leugnete und allein auf den Verstand setzte. Das lehnte Münzer richtigerweise ab und fragte hier auch Luther um Rat. In der Folge lehrte er aber, dass der Heilige Geist im inwendigen Menschen wirkt, das ist ja richtig, aber ganz ohne die Schrift. Münzer lehnte daher das Sola Scriptura, allein die Schrift der Reformatoren ab. Martin Luther legte auch großen Wert auf das Wirken des Heiligen Geistes. Aber es muss alles messbar, prüfbar sein an der Schrift. Dies unser Maßstab. Die Schrift hat die Prüfinstanz. Eingebungen können auch vom Teufel kommen oder von meinem Wunschdenken. Es muss an der Schrift gemessen werden. Auf seinen weiteren Stationen in Altstädt und Mühlhausen wurde Thomas Müntzer immer radikaler. Er sah sich in der biblischen Endzeit, also er war auch ein Apokalyptiker, und rief zum endzeitlichen Krieg auf. Dabei forderte er ausdrücklich auf zur Tötung der Baalspfaffen, da meint er die katholischen Priester, und zum Sturz der gottlosen politischen Machthaber. Das war vollständig gegen Luthers Sinn. Natürlich sah Münzer auch das Elend der Bauern. Da gab es unhaltbare Zustände. Er war also auch ein Sozialrevolutionär. Bei ihm kam vieles zusammen. Übrigens, die Königswalder Bauern haben sich ja auch so ein bisschen am Bauernkrieg beteiligt und folgten der Einladung der Mildenauer, das dortige Pfarrhaus zu plündern. Aber die meisten kehrten auf der Höhe wieder um, wie man in der Chronik lesen kann. Jedenfalls befand sich Thomas Müntzer nicht mehr auf dem Boden der Schrift, schon gar nicht der Lehre Jesu, er war darüber hinausgegangen. Luther wiederum hat dann überaus hart gegen die Bauernaufstände reagiert, in seiner Schrift wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Und die Fürsten aufgerufen, dem Einhalt zu gebieten und die Ordnung wiederherzustellen. Die Fürsten sind nur zu gern dem nachgekommen. Luther selbst war dann verzweifelt über das Unheil und Morden, welches angerichtet wurde. Im Luther-Film, den wir zum Reformationstag gesehen haben, kam das gut zum Ausdruck. Aber auch der Zwiespalt, als Spalatin ihn warnte, zu hart gegen die Fürsten, zu hart die Fürsten zu tadeln, mit dem Satz, du wirst sie noch brauchen. Luther hat dann noch eine Schrift verfasst, in der er sein Urteil über die Bauern abmilderte. Er konnte aber die Revolution, Aufruhr und Gewalt vom Wort Gottes her nicht gutheißen. Er mahnte umgekehrt die Fürsten zu Weisheit und Gerechtigkeit. Thomas Müntzer wollte die endzeitliche Revolution, Luther die auf Dauer angelegte Reformation der Kirche, beides passte schwer zusammen. Die zweite Gruppe, die durchaus ein kritisches Thema auch heute ist, das sind die Wiedertäufer. Wiedertäufer nannte man seit altkirchlicher Zeit diejenigen, welche die Taufe von Kindern, speziell Säuglingen, ablehnten und deshalb Menschen, die als Kinder getauft wurden, nochmals tauften. Korrekter wäre es, von Täufern oder Taufgesinnten zu sprechen. So bezeichneten sie sich auch selbst, denn sie verstehen ihre Glaubenstaufe ja nicht als Wiedertaufe. Allerdings spreche ich nun wieder nicht so gern von Täufern in dem Zusammenhang, denn ich selbst würde mich auch als Täufer oder Taufgesinnt bezeichnen, weil ich die Taufe, die in unserer Kirche praktiziert wird, die auch Kinder einschließt, zumal die gläubiger Eltern, nicht hoch genug einschätzen kann. Und mich auch freue, dass wir heute ein Kind im Gottesdienst haben taufen dürfen. Allerdings muss ich eins dazu sagen. Wiedertäufer, heute 2017 und damals 1525, gegen die sich Luther wandte, da gibt es einen Riesenunterschied an mehreren Stellen. Luther und die reformatorischen Bekenntnisse meinen mit Wiedertäufer noch was anderes. In dem hochgelobten Augsburger Bekenntnis, mit dem ja der Luther-Film abschloss, der sozusagen dann eine gewisse Freiheit für die Evangelischen brachte, steht am Schluss einiger Artikel, in unserem Gesangbuch ist das schön weggelassen, im Urtext, verdammt werden die Wiedertäufer und andere, die das und das lehren. In dem jeweiligen Artikel ging es aber überhaupt nicht um die Taufe, sondern um andere Lehrinhalte. Diese Verdammungsurteile sind inzwischen offiziell zurückgenommen worden durch Gespräche und Verlautbarungen auch gegenseitiger Buße, unter anderem zwischen dem lutherischen und dem baptistischen Weltbund. 2010 gab es dann eine offizielle Aussöhnung zwischen dem lutherischen Weltbund und den Mennoniten. Das sind die Freikirche, die direkt auf die Reformationszeit zurückgehen, auf Menno Simons, der in dieser Zeit wirkte, und die auch ausgesprochen friedliebend, ja pazifistisch sind bis heute. Man entschuldigte sich für Diskriminierung der Täuferbewegung in der Vergangenheit. Die scharfe Kritik an den Wiedertäufern der Reformationszeit hängt damit zusammen, dass bei ihnen in der Regel noch anderes dazukam, was eindeutig als unbiblisch abzulehnen war. Luther bezeichnete dies als Schwärmertum. So befürwortete auch Thomas Münzer die Wiedertaufe. Dann gab es noch die Wiedertäufer zu Münster, die dort den Stadtrat für sich gewannen und eine Gewaltherrschaft für einige Zeit aufrichteten. Es gab öffentliche Großtaufen auf dem Markt, das war auch noch im Winterhalbjahr. Wer sich dem verweigerte, wurde hingerichtet. Die Ehe als Institution wurde abgelehnt und aufgelöst angesichts des zu erwartenden Weltendes und vieles mehr. Wiedertäufer war also auch ein Begriff geworden für Aufständige, die mit Gewalt sozusagen einen Gottesstaat errichten wollten und die öffentliche Ordnung bedrohten und gegen die der Staat vorzugehen hatte. Es gab aber eben auch friedfertige Täufergruppen, die allein nach ihrer Überzeugung und ihrem Gewissen diese Schritte vollzogen. Dazu gehörten schon die erwähnten Mennoniten und die sogenannten Hutterer in Mähren. Die Reformatoren störte allerdings auch an den Täufern, dass sie oft keine klare Abgrenzung gegen die gewalttätigen vornahmen, vielleicht etwa vergleichbar der Abgrenzung heute der friedlichen von den terroristischen Muslimen, die auch zu wünschen übrig lässt. Heute in unserer Zeit sage ich zu dem Thema Folgendes. Mit den meisten Taufgesinnten oder Großtaufenkirchen, praktizierenden Kirchen oder Gemeinden, haben wir eine gute Verbindung in der Allianz, der Ökumene oder auch in überkonfessionellen Werken. Denn das Wichtigste verbindet uns. Dazu gehören die vier Soli, über die ich am Reformationstag gepredigt habe. Wir haben auch immer wieder Gäste bei uns, die aus Gemeinden dieses Typus kommen und mit ihrer Botschaft unser Gemeindeleben bereichern. Da klammern wir in der Regel die strittigen Themen aus. Wir haben genug, was uns verbindet. Das heißt aber nun nicht, dass man sich nicht auch über unterschiedliche Erkenntnisse über die Bibel austauschen und streiten darf mit Worten. Luther hat es mit Freuden getan. Man muss also auch nicht alles zudecken. Und es ist auch richtig, dass man nicht alles vermischen kann. Ich persönlich leide darunter, also da leide ich richtig drunter, wenn sich jemand wieder taufen lässt. Ich halte es für biblisch falsch und es schafft aus meiner Sicht Spaltung und Trennung, wodurch Jesus die Einheit will. Ich werbe immer für die Taufe von Kindern, noch dazu bei christlichen Eltern, so früh wie möglich. Und ich gebe auch meine Erkenntnisse dazu gern weiter im Taufseminar oder persönlichen Gespräch. Andererseits, wir sind verschieden und kommen aus verschiedenen Prägungen und konfessionellem Hintergrund. Wenn Eltern in unserer Gemeinde die Taufe ihrer Kinder aufschieben, dann kann ich das akzeptieren als ihre Glaubensentscheidung, auch wenn ich persönlich, da mache ich kein Hehl draus, nicht begeistert bin. Wichtig ist aber, dass wir unsere Taufe gegenseitig akzeptieren. Und da ist sogar die heutige Taufe eigentlich ein gutes Beispiel, darf ich ruhig mal sagen, mit einem Taufpaten aus einer, ich sage mal, taufgesinnten Freikirche. Und das wünsche ich mir auch in unseren Kirche und Gemeinden, welche die sogenannten Glaubenstaufen praktizieren, das gegenseitige Anerkennen der Taufe und keine Wiedertaufe. Denn es gibt nur eine Taufe, Epheser 4. Das ist, wäre mir ein wichtiger Schritt in der Ökumene. Mir wäre diese sogar wichtiger, die Taufanerkennung, als die volle Abendmahlsgemeinschaft zwischen Katholiken und Evangelischen, obwohl ich mir die auch wünsche. Zurück zur Reformationszeit. Luther ist hier nicht weitergegangen. Seine Begründung lag im Schriftverständnis. Das ist seinen Schriften eindeutig zu entnehmen. Und umgedreht, um das nochmal festzuhalten, Wiedertäufer zur Reformationszeit ist ein Sammelbegriff für Schwärmer aller Art und nicht speziell auf friedliebende Taufgesinnte bezogen, die aber unter der Verallgemeinerung natürlich mit zu leiden hatten. Einige Sätze noch zu den Bilderstürmern. Luther musste ja seinen Schutzaufenthalt auf der Wartburg nach dem Reichstag zu Worms unterbrechen und verkleidet, unerkannt, nach Wittenberg kommen, wegen der Unruhen in Wittenberg, aber auch Zwickau durch die sogenannten Zwickauer Propheten. In Wittenberg war es Professor Andreas Karlstadt, eigentlich ein enger Weggefährter Luthers, in dem Luther-Film zum Filmcafé sehr gut dargestellt, empfehlenswerter Film. Er rief dazu auf, die Reformation zu vollenden, weiterzugehen, nach vorn zu gehen und auch die Bilder abzuhängen und allen unnötigen Schmuck aus der Kirche raus, auch Kruzifixe und Heiligenstatuen. Karlstadt rief zum Abnehmen auf, nicht zum Stürmen. Aber in der Folge wurde auch in Wittenberg die Kirchen gestürmt und vieles unwiederbringbar vernichtet. Luther kam zurück und hat in seinen berühmten Invocavit-Predigten den Frieden wiederhergestellt. Karlstadt verließ Wittenberg. Luther kämpfte nicht um den Erhalt der Bilder um jeden Preis, sondern um die Aufrechterhaltung der Ordnung. Das war ihm wichtig. Das Thema Bilder in der Kirche, Kruzifix, also der Kreuz mit dem Körper Christi, Schmuck, Heiligenstatuen, ist kein heilsentscheidendes Thema. Aber ich bin froh, dass wir lutherisch sind und nicht reformiert, denn Luther war da eigentlich modern. Und wusste, dass die Bilder eine Hinführung zum Glauben sein können. Es wäre jammerschade gewesen, wenn Lukas Cranach, der Maler der Reformation, es gab ja eigentlich zwei, Vater und Sohn, Berufsverbot bekommen hätte. Das Titelbild unseres Kirchenblattes zeigt ja den Altar von Lukas Cranach. So viele wertvolle, zentral biblisch-reformatorische Bilder haben wir von ihm. Auch und gerade für die einfachen Menschen war das wichtig, die vielleicht nicht lesen konnten. Und heute im Medienzeitalter sind viele dankbar für Veranschaulichung in der Predigt. Heute haben wir es gerade mal nicht, aber wir hatten es ja schon durch Bild, Film, Kurzeinspielung, Text, Präsentation und so weiter. Und auch Musik, gegen die übrigens Calvin auch war, jedenfalls im größten Teil. Nur die Psalmgesänge hat er akzeptiert. Der Maßstab für Bilder, Musik in der Kirche, zeichenhafte Darstellung lautet, was Christum treibet, was ihn groß macht und veranschaulicht, was uns letztlich zu Christus bringt. Da können Bilder eine Hilfe sein, ein zu viel, aber wegführen und vom Eigentlichen ablenken. Luther und die anderen, zu viel Polemik. Man muss nicht jeden Satz Luthers verteidigen. Für manche Sätze muss man sich auch schämen. Er war ein Sünder wie wir alle. Ich finde es nur schade in unserer Demokratie, wo jeder von sich geben kann, was er will, wenn die Medien oft genüsslich die kritischen Sachen rausziehen und hochputschen und damit letztlich den Wert der Reformation verdunkeln. Martin Luther war ein Kind seiner Zeit, ja. Es waren harte Auseinandersetzungen, es gab viel Polemik. Man kannte auch noch nicht die heutigen Werte wie Toleranz, Demokratie und absolute Religionsfreiheit des Einzelnen. Martin Luther war in vielen seiner Aussagen ein Kind seiner spätmittelalterlichen Zeit. Aber es ist dennoch ein Grund zur Anbetung, wie Gott ihn in Dienst genommen hat als sein Werkzeug. Und wie er das Zentrum unseres christlichen Glaubens zum Leuchten gebracht hat. Es war sicher eine Führung Gottes, dass er an vielen Stellen stehen geblieben und nicht über das Ziel hinausgeschossen ist. Wäre vielleicht alles wieder ausgelöscht worden, wie es ja an einigen Orten tatsächlich geschehen ist. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass Luther für Glaubens- und Gewissensfreiheit auch bei Andersdenkenden eingetreten ist, sofern sie keine Aufrührer sind. Da gibt es viele Belege dafür. Auch heute dürfen und sollen wir für unsere Erkenntnisse streiten. Toleranz mit Andersdenkenden darf ja nicht heißen, dass wir die Frage nach der Wahrheit aufgeben. Toleranz heißt, ich akzeptiere den anderen als Mensch und respektiere seine Überzeugung. Aber ich bin ihm trotzdem das Zeugnis meines Glaubens schuldig. Es ist nicht jede Meinung auch die Wahrheit. Und wenn alles gleichgültig ist, wird es am Ende gleichgültig. Wenn es um die Frage nach dem Heil und unserer Seligkeit geht, kann Toleranz und Gleichgültigkeit sehr gefährlich werden. Die Bibel ist in dieser Hinsicht intolerant. Da heißt es, es ist in keinem anderen Heil, auch ist kein anderer Name dem Menschen gegeben. An diesem Punkt wäre Toleranz gegenüber Lehrmeinungen gefährlich. Wir sollen die Wahrheit, die uns die Schrift bezeugt, weitergeben, aber unser Missionsauftrag ist eindeutig friedlich. Auch Luther hat jede Art von Glaubenskriegen abgelehnt. Die Liebe zur Wahrheit darf nicht gegen die Liebe zum Nächsten ausgespielt werden, wie das heute oft geschieht. Ich kann auch einen Menschen lieben, obwohl ich seine religiöse Überzeugung oder seine Gottlosigkeit oder seinen Lebensstil ablehne. Deswegen beschließe ich die Predigt mit einem Zitat von Philipp Melanchthon aus der Apologie der Augsburger Konfession, die zu unseren lutherischen Bekenntnisschriften gehört. Wenn in jemandem christliche Liebe ist, der ist nicht eigensinnig, nicht hart und unfreundlich, sondern hält leichtlich dem Nächsten sein Gebrechen und Fehler zugut. Er vergibt brüderlich dem Nächsten, beruhigt sich selbst und weicht lieber um Frieden willen. Die Apostel ermahnen nicht ohne Ursache zu solcher Liebe, welche die Philosophen Nachsicht genannt haben. Denn sollen Leute in Einigkeit beieinander sein oder bleiben, es sei in den Kirchen oder auch weltlichem Regiment, so müssen sie nicht alle Gebrechen gegeneinander auf der Goldwaage abrechnen, sie müssen lassen, einander sehr viel mit dem Wasser vorübergehen und immer zugute halten, so viel auch immer möglich, brüderlich miteinander Geduld haben. Das ist richtig verstandene, christlich begründete Toleranz. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.